Ich bete noch kurz. Vater, wir wollen dir danken, dass wir heute feiern dürfen, dass du uns den Heiligen Geist geschenkt hast. Und so wollen wir jetzt auch bitten, dass dein Heiliger Geist uns Ruhe schenke, dass wir hören können und unsere Herzen aufschließt. Amen. Es geht ja heute um Pfingsten. Und ganz ehrlich, man fragt sich doch oft, Pfingsten, was soll dieses Fest eigentlich? Klar, wir wissen das theoretisch, aber so richtig was anfangen mit Pfingsten? Schon Bertolt Brecht ging das so und wahrscheinlich auch schon Generationen vor ihm. Aber Bertolt Brecht hat mal einen spöttischen Reim zum Thema Pfingsten geschrieben. Da schreibt er, Pfingsten sind die Geschenke am geringsten. Während Ostern, Geburtstag und Weihnachten was einbrachten. Was bringt uns also Pfingsten? Wir erwarten ja in der Regel nicht mal was. Nicht mal Pfingstferien gibt es dieses Jahr, glaube ich, in Hessen. Und es läuft auch kein Osterhase rum, der Eier versteckt oder ähnliches. Klar, wer irgendwie christlich vorbelastet ist, der weiß noch, doch, Pfingsten, da gibt's was geschenkt. Da schenkt Gott den Heiligen Geist. Aber auch dann, an Weihnachten, da hat man die Krippe vor Augen. An Ostern das leere Grab und an Karfreitag das Kreuz. Alles Bilder, die einem helfen, den Anlass zu verstehen. Aber Pfingsten ist schwierig. Und ich hoffe und wünsche uns jetzt, dass vielleicht der Predigttext uns ein tieferes Verständnis schenkt von Pfingsten. Ich lese aus Johannes 14 die Verse 23 bis 27. Da steht, Jesus antwortete ihm, wer mich liebt, wird sich nach meinem Wort richten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinem Wort. Und dabei kommen doch die Worte, die ihr gehört habt, nicht von mir, sondern von meinem Vater, der mich gesandt hat. Ich habe euch dies gesagt, solange ich noch bei euch bin. Der Vater wird euch in meinem Namen den Helfer senden, der an meine Stelle tritt, den Heiligen Geist. Der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich selbst schon gesagt habe. Zum Abschied gebe ich euch den Frieden, meinen Frieden, nicht den Frieden, den die Welt gibt. Erschreckt nicht, habt keine Angst. Ich weiß nicht, ob es dieser Text jetzt direkt besser macht in Bezug auf Pfingsten, aber da kommt jetzt noch die Predigt. Zur Einordnung, der Text steht in sogenannten Abschiedsreden. Jesus verabschiedet sich von seinen Jüngern. Und gerade hatte Jesus gesagt, dass er sich denen offenbaren wird, die ihn lieben. Und da fragt ein Jünger, hey, warum offenbarst du dich denn nicht lieber allen? Warum nicht der ganzen Welt? Dahinter steht wohl der Gedanke, wenn Jesus sich allen Leuten sichtbar offenbart, dann ist ja wohl klar, dass er der unumstrittene Herrscher ist. Wenn alle um Jesus wissen, wenn alle wissen, wer Jesus ist, dann werden ihm doch alle begeistert nachfolgen. Und auf diese Frage, hey, warum offenbarst du dich denn nicht allen? Da antwortet Jesus mit diesem Text. Und in diesem Text verspricht er den Heiligen Geist. Und drei Punkte möchte ich dabei herausheben. Der Heilige Geist schenkt erstens Liebe, zweitens Lehre und drittens Frieden. Es gab leider kein Wort, was auch mit L beginnt, was synonym mit Frieden wäre. Also drittens Frieden. Erstens, der Heilige Geist schenkt Liebe. Schon ein paar Verse zuvor sprach Jesus über den Heiligen Geist und darüber, wer mit dem Heiligen Geist beschenkt wird. Und Jesus sagt, wer den Heiligen Geist hat, der liebt mich und ich offenbare mich ihm. Und das provoziert ja gerade die Frage des Jüngers, warum offenbarst du dich denn nicht allen? Und Jesus antwortet auf diese Frage nochmal mit, wer mich liebt, wird sich nach meinen Worten richten. Hat das was mit der Frage zu tun? Hat das was mit der Frage zu tun, warum offenbart sich Gott denn nicht aller Welt? als der Messias, als der Retter. Also Jesus, warum offenbarst du dich denn nicht so, dass alle wissen, wer du bist? Und ich denke, darauf gibt dieser Predigttext auch Antwort. Weil Wissen nichts bringt. Es bringt nichts, von Jesus nur zu wissen. Die Menschen in Israel wussten auch, wie großartig Gott ist und was er Tolles getan hat. Sie wussten, was die Gebote Gottes sind. Und ihre Vorfahren hatten ihnen das überliefert. Haben sie sich deshalb an Gottes Gebote gehalten? Haben sie deshalb geglaubt, dass Gott es gut mit ihnen meint? Auch nicht alle, nein. Und Jesus berücksichtigt das. Es bringt nichts, alles über Jesus zu wissen. Dann ändert sich nichts auf dieser Welt. Dann ändert sich nichts in deinem Leben. Du musst Jesus lieben. Dann ändert sich alles. Und darum sagt Jesus das hier. Du musst Jesus lieben. Der Kirchenvater Augustin hat mal gesagt, liebe und dann tu, was du willst. Das hat er vor vielen hundert Jahren gesagt, aber das ist ja auch irgendwie hochmodern. Es charakterisiert unsere Zeit. Tu, was du willst, aber tu niemandem dabei weh. So wird sich das Gott doch schon vorgestellt haben. Aber Jesus behauptet hier fast das Gegenteil. Wer mich liebt, hält sich an mein Wort. Wer mich nicht liebt, wird sich nicht an meine Worte halten. Das ist knallhart. Mein 5-jähriger Sohn hat vor ein paar Tagen zu mir gesagt, Papa, das ist Unrecht, dass ich immer tun muss, was du sagst. Er musste sich trotzdem die Hände waschen, aber das ist Unrecht. Ich fand das auf eine gewisse Art eigentlich einen sehr offenbarenden Satz, weil das denkt man selbst ja auch oft. Das ist Unrecht. Das ist doch Unrecht, wenn ich nicht alles selber entscheiden kann. Das ist Unrecht. Es kann doch nicht angehen, dass irgendwer, und sei es Gott, sich anmaßt, kompetentere Entscheidungen in meinem Leben zu treffen. Das ist Unrecht. Und so geht man innerlich erstmal in Opposition, wenn hier steht, wer mich liebt, der tut meine Worte. Das will ich nicht hören. Gehorsam will ich nicht. Aber Moment, das fordert Jesus ja gar nicht. Das ist ja gar kein Gebot, das ist ja gar kein Anspruch, den Jesus hier formuliert. Jesus sagt nicht, wer mich liebt, der muss mir gehorchen. Nein, er stellt einfach fest. Das ist eine einfache Feststellung. Wer mich liebt, der hält sich an mein Wort. So einfach. Das ist halt so. Und da kommt der Heilige Geist ins Spiel. Weil wir merken ja selbst, von alleine tun wir das gar nicht. Mit dem Heiligen Geist ist es eben kein Krampf und kein Kampf, gehorsam leben zu müssen. Es geht nicht um tote Werke. Es geht nicht darum, aus Angst vor Gott was zu tun. Sondern ganz einfach, wer sich für Jesus entscheidet, in dem bewirkt der Heilige Geist, dass er Jesus auch liebt. Und wer ihn liebt, der macht doch gerne, was Jesus sagt. So denkt Jesus. Jesus offenbart sich also den Leuten, die ihn lieben, die sich für ihn entschieden haben. Weil er weiß, dass nur diese auch seinem Wort folgen wollen. Bei all den anderen macht das gar keinen Unterschied. Für alle anderen ist es egal, ob sie wissen, wer Jesus ist oder ob sie gar nichts wissen. Nur wer Jesus liebt, folgt ihm. Und das bewirkt der Heilige Geist. Und ein weiteres macht Jesus deutlich. Meine Worte sind von Gott dem Vater. Jesus ist ganz eins mit dem Vater. Wer Jesus liebt, der liebt auch Gott, der liebt auch den Vater. Und zu beidem leitet der Heilige Geist an, der Helfer, wie Johannes ihn nennt, oder der Tröster, wie Luther das übersetzt. Wie geschieht das, dass der Heilige Geist uns anleitet, dass er uns leitet? Dazu zweitens, der Heilige Geist schenkt Lehre. Viele Christen sind ja skeptisch, was den Heiligen Geist betrifft. Sie fürchten, dass der Heilige Geist ekstatisch macht, dass alles chaotisch wird. Manche fürchten sich vor den Mitchristen, die immerzu vom Heiligen Geist reden. Wer weiß, was da für Irrlehren bei rumkommen. Jesus selber redet ganz nüchtern. Überhaupt, die meisten Bibelstellen, die vom Heiligen Geist handeln, sind relativ nüchtern. An dieser Stelle macht Jesus deutlich, dass es darum geht, dass Gott in uns wohnt. Gott will Wohnung in uns nehmen und das tut er durch den Heiligen Geist. Jesus greift damals nochmal diesen Aspekt der Liebe und des Gehorsams auf. Es bringt nichts, wenn wir alles wissen. Es bringt nichts, wenn Jesus allen offenbart, wer er ist. Es geht darum, dass die Veränderung von innen stattfindet. Und das tut der Heilige Geist. Ein Christ auf Sumatra erzählte mal in einem Gottesdienst, fast 20 Jahre sind wir nun Christen und jeden Sonntag gehen wir den gleichen Kirchweg. Am Bach entlang führt die Schlucht hinauf zur Kirche. Und wie ich heute Morgen an diesem Wasser vorbeikam, sah ich einen Stein darin liegen. Wie lange liegt er wohl schon im Wasser, dachte ich. Und ob er wohl weich geworden ist vom Wasser. Ich holte ihn raus und ich zerschlug ihn und im Inneren war er ganz trocken. Das Wasser hatte nur die Außenseite berührt, aber den Stein natürlich nicht durchdrungen. Und dann sagt dieser Christ, nun sind wir schon 20 Jahre Christen und lassen uns bespülen vom Wasser des Lebens. Sind wir auch Steine, die nur an der Oberfläche nass werden? Damit unsere Herzen eben nicht Stein bleiben, sondern damit wir ganz von Jesus durchdrungen werden. Dafür ist der Heilige Geist da. Man kann ja vieles oder sogar alles wissen und sehr religiös sein, auch gemeintlich sehr engagiert. Aber es kann auch einfach alles nur eine belastende Gesetzlichkeit sein. So ähnlich könnte ich mir denken, war das vielleicht mit Apollos, von dem in der Apostelgeschichte berichtet wird. Das war ein sehr gebildeter Mann und ganz aktiv für Jesus. Der wusste von Jesu Wort und von Jesu Leben. Er wusste von Tod und Auferstehung, von Karfreitag und Ostern. Aber eins wusste er nicht. Er wusste nichts von Pfingsten. Ihm fehlte der Heilige Geist. Christentum ohne den Heiligen Geist, das geht nicht. Das ist wie Flussbett ohne Wasser, Taschenlampe ohne Batterie. Und Apollos wurde aber von einem, ich sag mal, kraftvollen Arbeiter, von einem Eiferer zum kraftvollen Arbeiter, zu einem etwas bewirkt. Wie kam es dazu? Bei ihm war das kein ekstatisches Erlebnis, keine Seminare, wie man den Heiligen Geist empfängt, sondern eine Art Hauskreis, Hausbibelkreis. Ein einfaches, aber erwecktes Ehepaar, Priscilla und Aquila, die luden den Mann zum Bibelgespräch ein. Stille Stunden über dem Wort Gottes. Und dieser gescheite Mann war sich nicht zu gut, um auf einfache Leute zu hören. Er spürte, dass Priscilla und Aquila hier was hatten, was er mit seiner Gehirnmasse nicht erreichen konnte. Den Geist Gottes. Und was die Hochschule von Alexandrien ihm nicht bieten konnte, das passierte in der Arbeiterwohnung in Ephesus. Aus der Religion wurde Glaube. Aus dem Herz aus Stein wurde ein lebendiges Herz, das Jesus nachfolgt. Und aus einem Eiferer wurde ein geistgeleiteter Arbeiter. So kann das aussehen. Kann, wenn man den Heiligen Geist in sein Leben lässt. Aber warum, hatte ich gesagt, es geht um Lehre. Warum habe ich gesagt, der Heilige Geist schenkt Lehre? Es geht um Lehre, weil Jesus sagt, dass der Geist Gottes die Jünger alles lehren wird. Und sie an seine Worte erinnern wird. Es ist die Aufgabe des Geistes, Jesus und seine Worte in uns wach zu halten. Alles soll sich um Jesus drehen. Und der Heilige Geist ist dann nicht Selbstzweck. Jesus sagt, dass alle seine Worte direkt von Gott kommen. Und der Heilige Geist möchte uns also immer wieder an diese Worte Gottes erinnern. Und er hilft uns, aus diesen Worten Gottes dann das Richtige zu schließen, sie richtig anzuwenden. Wie das konkret aussehen kann, das haben wir gerade in der Pfingstgeschichte, in der Lesung gehört. Da kommt der Heilige Geist über die Jünger. Und das Erste, was Petrus macht, ist, er predigt. Diese Predigt ging mit dem Wunder einher, dass jeder sie in seiner Muttersprache hören könnte. Und inhaltlich? Inhaltlich war das eigentlich eine reine Lehrpredigt, eine Lehr- und Bußpredigt. Mehr so das, was man heute langweilig findet. Der Heilige Geist erinnert Petrus an Worte Gottes, an Worte aus dem Alten Testament. Und dann hilft er Petrus, diese Worte aus dem Alten Testament angemessen auszulegen, auf die Situation hin. Mit diesen Worten Gottes erklärt Petrus, was es mit Jesus auf sich hat. Und dann wendet er es an und sagt, kehrt um zu Jesus. Der Heilige Geist erinnert an die Worte Gottes und hilft, sie angemessen auszulegen. Dazu ist es natürlich erstmal wichtig, dass ich die Worte Gottes kenne. Der Heilige Geist kann mich schlecht an Dinge erinnern, die ich noch nie gehört habe. Und ich behaupte darum, je besser ich das Wort Gottes, je besser ich die Bibel kenne, desto besser kann der Heilige Geist wirken. Oder wie Luther das sagt, das Wort Gottes ist wie ein Kräutlein, das umso stärker riecht, je mehr man es reibt. Und wir lesen in Mose, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes ausgeht. Und dieses Wort Gottes, das ist die Nahrung. Und der Heilige Geist, das ist der Stoffwechsel. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass alles, was wir zum geistlichen Leben aus diesem Wort Gottes brauchen, in unser Herz sozusagen verstoffwechselt wird. Und das kann ganz verschieden geschehen. Vielleicht erinnert uns der Heilige Geist in den entscheidenden Momenten oder Situationen an Bibelverse. Oder an irgendwelche wichtigen Gedanken aus der letzten Predigt. Oder er führt uns einfach, wenn wir uns mit Gott beschäftigen, über ihn nachdenken. Ich persönlich habe das erlebt, als ich in der letzten Predigt hier was gesagt habe. Das hatte ich gar nicht so geplant, diesen Satz zu sagen. Aber während ich predige, merkte ich, das könnte jetzt dran sein, das zu sagen. Das passt auch inhaltlich dazu. Das ist nichts Falsches, das steht nicht neben dem Bibeltext, sondern das passt dazu. Und ich weiß gar nicht, ob irgendwer von euch sich an diesen Satz erinnert, aber mich erinnert der Heilige Geist seitdem ständig an diesen Satz, den ich da gesagt habe. Und er fordert mich heraus, mein Leben ganz Gott hinzuleben. Und ja, das ist herausfordernd, aber es hilft mir, es tut gut. Und ich merke, der Heilige Geist ist in mir am Wirken. Der Geist Gottes, der führt nicht vom Wort weg, sondern zum Wort Gottes hin. Er wirkt durch das Wort. Und er bewirkt, dass das Wort in unserem Leben zur Entfaltung kommt und Früchte trägt. Durch den Geist Gottes kommt es vom Kopf ins Herz und wir werden zu Tätern des Wortes. Drittens, der Heilige Geist schenkt Frieden. Jesus verspricht ja noch mehr. Der letzte Vers. Zum Abschied gebe ich euch den Frieden. Meinen Frieden, nicht den Frieden, den die Welt gibt. Erschreckt nicht und habt keine Angst. Wilhelm Busch erzählte, dass er jeden Konfirmanden vor der Konfirmation einen Aufsatz über den Konfirmationsspruch schreiben ließ. Und ein Mädchen hatte nun diesen letzten Vers in der Übersetzung von Martin Luther. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Und das Mädchen schrieb dazu, es gibt viele Leute, die machen sich Gedanken und Unruhe über Jesus, als wenn er was von uns wollte. Das ist aber ganz unnötig, denn in dem Spruch sagt ja der Herr Jesus selbst, dass er uns in Ruhe und Frieden lassen will. Und das ist auch gut so, dass er die Leute in Ruhe lässt. Leider ist das genau falsch verstanden. Das Mädchen hat die Worte Jesu genau falsch rum verstanden. Aber sie hat auch genau das zu Papier gebracht, was sich, glaube ich, viele Leute seit 2000 Jahren wünschen. Jesus soll uns in Ruhe lassen. Das wirkt sich manchmal auch in einer großen Gleichgültigkeit gegen Gott, gegenüber seinem Wort und gegenüber anderen Menschen aus. Aber wenn wir sagen, lass mich in Ruhe, und das Gegenüber, das geht darauf ein, dann haben wir ja noch lange keinen Frieden dadurch. Frieden ist ja nicht, dass wir in Ruhe gelassen werden. Der Friede, den Jesus bringt, der ist tiefer als der oberflächliche Friede der Welt. Zur Zeit Jesu gab es einen Frieden, vor dem hatten die Menschen Angst. Das war der Friede Roms. Der Friede Roms bedeutete, dass der Widerstand und der Kampf beendet war und das Land besetzt. Israel selber ging es so. Die waren besetzt. Sie standen unter dem Frieden Roms. Das bedeutete für sie, dass da lauter römische Soldaten rumliefen und die mussten sie versorgen, sie mussten Steuern und Tribut an Rom zahlen. Natürlich waren sie damit nicht zufrieden. Solcher Friede macht Angst. Solchen Frieden, der mit Gewalt etwas verändert und Menschen in eine fremde Ordnung zwingt, den meint Jesus nicht. Die äußerliche Ruhe oder ein bürgerlicher Friede, das ist nicht der Friede Jesu. Es geht nicht darum, dass es keinen Krieg gibt und dass wir uns mit unseren Nachbarn gut verstehen. Das kann nicht alles sein. Natürlich, es gibt viele Menschen, die wünschen sich so ein Eingreifen Gottes und die werfen Gott vor, dass er nicht für Ruhe und Ordnung sorgt. Aber ich glaube, wenn er es täte, dann wären die meisten auch nicht so ganz zufrieden. Hier geht es um innere und äußere Zufriedenheit, um den Frieden mit Gott und den inneren Frieden. Und dieser Friede, der führt dann dazu, dass ich auch mit meinen Mitmenschen Frieden schließen kann. Wir müssen uns nicht aufreiben an Problemen, Sorgen und Ungerechtigkeiten. Der Geist Gottes weist uns auf das Wesentliche hin. Durch Jesus haben wir Vergebung. Wir können zum Vater im Himmel beten. Und selbst wenn wir nicht beten können, wenn wir nicht mehr beten können, dann vertritt uns der Geist Gottes. Auch das hat uns Gott zugesagt. Wir haben Frieden mit Gott. Der Geist Gottes gibt uns die Gewissheit, Gottes Kinder zu sein und Gott zu hören. So können wir zuversichtlich leben. Das ist ein Friede mit tiefen Wirkungen. Wir werden in unserem Leben geführt und geleitet, auch durch alle Tiefen und Nöte hindurch. Am Ende werden wir bei Jesu im Reich Gottes sein. Wir müssen uns nicht darum sorgen, wie es dann weitergeht. Jesus hat alles in seiner Hand. Deshalb kann unser Leben ein Fest voller Freude sein. Deshalb können wir dem Willen Jesu folgen. Deshalb können wir uns für andere einsetzen. Deshalb kann Jesu Liebe unser Leben prägen. All das bewirkt der Heilige Geist. Darauf können wir uns verlassen. Damit können wir leben. Das wirkt sich aus. So wird das Christsein durch das Wirken des Geistes Gottes sichtbar. Durch die gelebte Liebe zu Jesus. Durch Klarheit über den Weg, durch das Wort Gottes. Und durch den Frieden, den der Geist schenkt. Darin zeigt sich das Wirken des Geistes, dass diese Gaben Gottes bei uns ankommen und Gestalt gewinnen. Amen.